Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. 185 Namen, Gesichter, Geschichten. Act Out steht über dem Manifest, das Schauspielen unterschrieben haben und sich mit Bild und Unterschrift outen als lesbisch, schwul, bisexuell, queer, nicht-binär oder trans. Das Magazin der Süddeutschen Zeitung nutzen sie heute als Pressebühne für ihren Weg an die Öffentlichkeit. Dazu gleich ein Gespräch mit Heinrich Horwitz. Die Bühne ist und bleibt unser Thema, denn es geht um die Stückeauswahl für die Mülheimer Theatertage und um die Frage, welche Bühnen für das 21. Jahrhundert gebraucht werden. Aber kommen wir zuerst zu Act Out, einer Gemeinschaftsaktion von 185 Schauspielenden. Große Namen darunter, Gesichter, die vertraut sind aus Film, Fernsehen und von der Theaterbühne. Ihr Bekenntnis zu sexuellen Orientierungen, es soll den Versteckspielen, den Verlegenheitsantworten ein Ende setzen, soll Schluss machen mit Lügen, die ausgesprochen werden, um nicht diskriminiert, nicht ausgeschlossen zu werden, um, so beschreibt es die Tatortkommissarin Ulrike Volkerts, um auch als lesbische Frau nach einem Casting die Rolle einer heterosexuellen Mutter zu bekommen. Auf der langen Liste der Unterzeichnenden steht auch der Name von Heinrich Horwitz, bekannt aus Musiktheater- und Sprechtheaterproduktionen aus Film und Fernsehen. Horwitz ist nicht binär und am Nachmittag habe ich They in der Probenpause für eine Musiktheaterpremiere in Berlin erreicht, im Radialsystem. Heinrich Horwitz, dass Sie sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen, das ist bereits bekannt. Warum haben Sie sich bei Act Out überhaupt beteiligt? Mussten Sie anderen Mut machen?
Da kann ich nicht von müssen sprechen. Mut zu machen und zu unterstützen ist ein ganz, ganz großer Teil dieser ganzen Kampagne. Und das ist das, was wir gerade auch erfahren durch dieses Manifest, das wir veröffentlichen, dass wir ganz viel Mut machen, dass wir ganz viel Sichtbarkeit schaffen und dass wir hoffentlich ganz viele erreichen, die sich uns anschließen und nicht mehr versteckt leben müssen.
Also Sie wenden sich an diejenigen, die womöglich sich immer noch verstecken. An wen wenden Sie sich denn sonst eigentlich? An das Publikum, an die Entscheiderinnen und Entscheider, also an Agenturen, Produktionsfirmen, Regisseure und Redakteurinnen?
Also das natürlich steht im Vordergrund, weil wir alle Kulturschaffende sind. Es hat ja was mit unserer Existenz auch zu tun. Das heißt, wir wenden uns daran, dass ein Programm vielfältiger werden muss, dass Stigmatisierungen nicht dazu führen, dass man keine Rollenangebote mehr bekommt oder aber dann nur noch das spielt, als was man sich sowieso identifiziert, was nicht per se schlecht ist, aber wir sind ja SchauspielerInnen, das heißt, wir gehen davon aus, dass wir im besten Falle alles spielen können und dass alle alles spielen sollten. Und wir wenden uns aber primär sozusagen natürlich an die Branche, aber eben auch an Menschen, denen wir Mut machen wollen und dann natürlich an das Publikum, an Sehgewohnheiten. Wir wollen eine Sichtbarkeit schaffen in einem möglichst großen Feld. Also ich glaube, das betrifft die ganze Gesellschaft.
Vor fast 20 Jahren hat ja Rosa von Braunheim die Branche und nicht nur die Branche aufgemischt, hat nämlich Kollegen zwangsgeoutet, hat also deren Homosexualität ohne deren Zustimmung publik gemacht. Hat sich denn die Gesellschaft und womöglich auch die Branche seit 1991 kaum weiterentwickelt?
Ich finde das schwierig zu sagen, weil das ist natürlich aus jeder Perspektive anders. Ich glaube aber, dass das Fortschreiten und das Öffnen nicht so schnell und nicht so gut funktioniert, wie viele es meinen. Ein gutes Beispiel ist immer, dass seit 1994 ist erst die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt, was, finde ich, ein Schlag ins Gesicht ist, wenn man über Gleichberechtigung und die Rechte von Frauen spricht. Und das wissen immer ganz viele nicht und alle sagen, wieso, aber wir haben noch die gleichen Rechte. Ja gut, dann verdienen die Frauen da ein bisschen weniger, aber ansonsten ist doch alles gleichberechtigt. Das stimmt nicht. Ich würde sagen, ja, es ist besonders im deutschen Fernsehen ist der Prozess super langsam. Und es finden super wenig Sachen statt. Im Kino ändert sich das so ein bisschen, aber auch da sind es eher Nischenprojekte, kleine Projekte. Die Erwartungen an uns sind immer noch dieselben. Die Geschichten, die uns betreffen, also uns persönlich, die werden nicht erzählt. Und deshalb ist dieser Schritt so wichtig, eine Sichtbarkeit zu schaffen, unsere Persönlichkeit offen ausgelebt werden kann, damit eben diese Geschichten stattfinden dürfen und nicht mehr eine Stigmatisierung bedeuten.
Heinrich Horwitz, Sie sind Jahrgang 1984, sind also Mitte 30 und seit 5 Jahren unterrichten Sie an der Schauspielschule Bühnenstudio Hamburg. Gibt es in puncto Outing so etwas wie einen Generationenbruch beziehungsweise im positiven Sinne einen Bruch? Also tun sich Ihre jungen Kollegen und Kollegen an der Schauspielschule leichter damit, zu ihrer sexuellen Orientierung sich zu bekennen?
Also das ist eine interessante Frage, weil jetzt das Bühnenstudio ist ja eine private Schauspielschule in Hamburg, die sehr progressiv ist, wie ich finde, und tatsächlich unfassbar vielen Möglichkeiten bietet, besonders Menschen aus marginalisierten Gruppen. Das heißt, da finden sich Menschen mit Migrationshintergrund, da sind queere Personen, da sind Menschen mit Behinderungen, die da ausgebildet werden. Aber das ist in den wenigsten Schauspielschulen der Fall. Das heißt, meistens, also das ist sozusagen meine Erfahrung, Salzburg versucht da jetzt auch gerade so ein bisschen einen anderen Weg, versuchen natürlich die Schauspielschulen für den Markt auszubilden. Wenn der Markt aber hauptsächlich weiß und heteronormativ ist, dann sind sozusagen an den Schauspielschulen findet man eben diese Studierenden. Das aufzubrechen, das ist natürlich auch unbedingt eine Aufgabe von Schulen, von Hochschulen, dass man sagt, wir nehmen aber Menschen mit anderen Identitäten, mit einem queeren Background. Wir supporten Menschen mit Migrationshintergrund. Wir wollen unbedingt mehr POC-Menschen in den Ausbildungsmodus schicken, die auch mehr in unserer Branche vorkommen. Also die haben eine ganz große Verantwortung. Das findet aber ganz wenig statt, also immer noch.
Das beklagt Heinrich Horwitz, tätig in Schauspiel, Musiktheater und Theaterregie. Auch der Name von Heinrich Horwitz steht unter dem Manifest Act Out. Öffentlichkeit zu schaffen, diesem Ziel verschreibt sich in diesem Jahr ganz besonders das neue Musikfestival Eklat in Stuttgart. Und zwar nicht zuletzt aus einem sehr persönlichen Grund. Denn die oppositionelle, zurzeit in Belarus inhaftierte Musikerin und Bürgerrechtlerin Maria Kalesnikava hat früher für das Eklat-Festival gearbeitet, war zuständig für die Social-Media-Aktivitäten. Ihr Schicksal, ihr Einsatz für demokratische Verhältnisse in ihrem Heimatland hat die Macherinnen von Eklat kurzfristig dazu veranlasst, Belarus einen Schwerpunkt zu widmen. Echoes, Voices of Belarus lautet ein Motto des fünftägigen Festivals, das Welch Wunder im Netz stattfindet. Dort verfolgt Jörn Florian Fuchs für uns das neue Musikfestival aus Stuttgart. Heute Abend ist Halbzeit. Herr Fuchs, anreisen kann natürlich zurzeit aus Belarus niemand. Welche Musik ist denn auf welchem Wege zu Eklat nach Stuttgart gekommen?
Das ist ein langwieriger Prozess gewesen. Das Spannende in erster Linie finde ich tatsächlich den Austausch zwischen Künstlerinnen und Künstlern aus Belarus, aber auch aus unseren Breiten. Die haben auf der Seite vom Eklat-Festival eine Reihe von Videoclips produziert. Und das ist auf der einen Seite, gibt es da Dokumentarisches, gibt auch übrigens eine digitale Ausstellung noch, wo man also beispielsweise eine Kritik an der Konsumgesellschaft in Belarus sieht, also eher etwas, was man jetzt sagen würde, ist nicht so ganz direkt auf die aktuelle politische Situation bezogen, aber dann auch sehr, sehr handfestes, Zerstörung spielt eine große Rolle. Die kulturelle Tradition, was kann noch überleben? Es ist ein ganz, ganz vielfältiges Panoptikum, das mal auch wirklich neue Musik bietet, dort wirklich Begegnungen schafft und mal dann eben tatsächlich eher in so einem Bereich von bildender Kunst oder auch vom Dokumentartheater ist. Also wirklich eine absolute Überfülle. Man kann sich da tagelang einklinken.
Und wie klingt diese Musik, wenn man sich einklingt?
Die Musik ist auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Mal ist das ein bisschen sozusagen die fast schon die volksliedhafte Tradition, die man hören kann. Mal ist es experimentelle neue Musik. Der zweite Schwerpunkt dieses Festivals ist ein weiteres Krisengebiet, nämlich der Libanon. Und dort ist zur Eröffnung ein ganz spannendes Projekt entstanden, Voice Affairs. Dort hat man 8 Stücke von unterschiedlichen Komponistinnen und Komponisten aus der Region dort Libanon, und die werden verbunden durch einen Film, durch eine Soundkulisse, sodass man also auch nicht lästige Umbaupausen hat, ein Gesamtkunstwerk. Da fand ich einen Beitrag ganz herausragend von Aya Metwali, das Cabaret Macabre heißt das. Sie, Metwali, hat ein klassisches Stück aus der Region, das jedes Schulkind auch kennt, auf eine ganz eigenwillige Art und Weise karikiert, verarbeitet, ins Hier und Heute geholt. Dies ist ein kleiner Höreindruck.
Musik aus dem Libanon. Nun wurde gestern Abend ja auch ein erster Preis bei Eklat vergeben von der Stadt Stuttgart für Laure M. Hiendels Stück 10 Bullets Through One Hole. War dieses Stück Ihrer Meinung nach, Jörn Florian Fuchs, preiswürdig?
Ja, wobei es eines der härtesten Arbeiten im Bereich Neue Musik ist, die ich seit langem, langem gehört habe. Und es ist auch durchaus uneingängig, nicht so leicht ins Ohr gehend und auch bewusst plakativ. Die Idee von Laura M. Hindl ist, in diesem Stück eine Verbindung herzustellen zwischen Werbeclips, vor allen Dingen der US-amerikanischen Waffenindustrie und von, ja, Pornosprache. Das ist auch als ein Film gestaltet, wo man also Slogans der Waffenindustrie sieht, eingeblendet, zusammengeschaltet mit Aufforderungen, was man mit den jeweiligen Menschen im Pornofilm machen soll. Der kleine Einwand wäre nur, dass Laura M. Hindl davon ausgeht, dass es also die heteromaskuline pornografische Sprache ist, die er da kritisieren will. Ich weiß nicht, ob man das nur darauf beziehen kann, ob nicht generell einfach im Porno-Business dieses Problem der Unterwerfung und des zum Subjektmachens das zentrale Problem ist. Aber ich fand es also wirklich buchstäblich einen Hör- und Sehterror, aber völlig zu Recht, diese Verbindung von Pornografie und Waffengewalt. Und das ist ein kleiner, harter Höreindruck.
Ausgezeichnet beim Eklat Festival, eine Komposition von Laura M. Hindl. Vielen Dank an Jörn Florian Fuchs für das Gespräch. Es ist drin, was draufsteht. Stücke. Der Name eines vielbeachteten Theaterfestivals, das die eigentlichen Stücke in den Blick nimmt und nicht in erster Linie das, was Regieführende daraus machen. Ein Auswahlgremium sichtet zunächst, was im Laufe eines Jahres an neuen Theatertexten an deutschsprachigen Bühnen zur Uraufführung gebracht wird, wählt daraus die preiswürdigsten Stücke aus, die dann wiederum bei den Mülheimer Theatertagen gezeigt werden. Echt, live und in Farbe. Darauf hofft man auch noch in diesem Jahr. Fest steht aber jetzt schon, welche Stücke es in die Endrunde geschafft haben. Die diesjährige Auswahl wurde am Mittag bekannt gegeben von der Sprecherin des Auswahlgremiums, der Theaterkritikerin Eva Behrendt. Frau Behrendt, haben Sie im Corona-Jahr 2020 überhaupt aus dem Vollen schöpfen können, habe ich Sie gefragt. Gab es genügend Uraufführungen, bei denen Sie auch de facto im Publikum sitzen konnten?
Nein, also ganz ehrlich, das war schon ein wirklich mieses Jahr für das Theater. Es gab eigentlich nur zwei kleine Zeitfenster, in denen wir für Mülheim sichten konnten. Es ist eigentlich erstaunlich, dass wir trotzdem eine ganze Menge Stücke in der Auswahl hatten, dass wir über die diskutieren konnten. Es waren insgesamt dann am Ende sogar 87.
Und aus diesen 87 haben es jetzt 7 in die Endrunde geschafft. Das Corona-Thema, die Pandemie ist aber noch nicht Thema in der Stückeauswahl, oder?
Nein, das glaube ich, wird sich wahrscheinlich erst jetzt in der laufenden oder anlaufenden Saison niederschlagen. Das hat man dafür dann aber auch quasi an anderen Stellen in unserer Auswahl gezeigt, dass da bestimmte Themen schon seit einigen Jahren stark bearbeitet werden. Es gibt da so ein bisschen zwei Schwerpunkte. Das eine sind weibliche Stimmen. Das Thema Feminismus wird von allen Seiten in die Mangel genommen. Und das andere Thema ist eigentlich so eine Art Geschichtsrevision oder nicht Revision, wäre jetzt übertrieben, aber ein Blick zurück in die Geschichte mit der Frage, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir jetzt so verstärkt mit rechtspopulistischen Bewegungen zu tun haben.
Da Sie gerade jetzt schon den Feminismus angesprochen haben, 7 nominierte Stücke sind es, 4 Frauen, 3 Männer. Also ist die Autorenschaft in der zeitgenössischen deutschsprachigen Dramatik auch so paritätisch verteilt?
Also es ist zumindest einer der Theaterbereiche, wo ich sagen würde, da nähert sich das so einigermaßen etwas gleichberechtigteren Zuständen an, anders als zum Beispiel im Bereich Regie. Tatsächlich gibt es jede Menge sehr spannender Autorinnen, vor allem, was ich besonders erfreulich finde, im Bereich Komödie. Also das scheint tatsächlich fast mehr ein Genre für Frauen zu sein.
Da taucht ja gleich der Name Sibylle Berg auf. Sie ist eine Altbekannte bei den Stücken. Also Zynismus, Humor haben Sie gerade gesagt, aber Zynismus und der schräge Blick auf die Dinge ist wahrscheinlich da Programm, oder?
Genau, Sibylle Berg ist natürlich sozusagen schon eine alte Häsin, auch in Mülheim. Auch Rebecca Kricheldorf war schon öfter in Mülheim eingeladen. Die ist jetzt mit ihrer Aschenputtel-Überschreibung Der goldene Schwanz dabei. Alle beide, finde ich, sind sehr sarkastische, selbstironische, auch aus der Sicht der Frau eben selbstironisch schreibende Autorinnen, die oft eigentlich auch ein unerwartetes Licht auf die gängigen Diskurse werfen.
Sie haben als anderen Schwerpunkt Themen genannt, die den Bogen schlagen aus der Geschichte in unsere Gegenwart, und zwar nicht zuletzt Rechtspopulismus, Rechtsextremismus thematisieren. Wie sieht es dort aus?
Auch da gibt es eben zum Beispiel die Arbeit von Christine Umpfenbach, die ein ja geradezu klassisches Dokumentartheaterstück geschrieben hat über das jetzt auch schon über 50 Jahre zurückliegende Oktoberfestattentat. Die Art und Weise, wie sie Gespräche mit Opfern dieses Attentats geführt hat, ist wahrscheinlich auch eine spezielle Art, sich zu einem Thema zu nähern. Gleichwohl ist mit Reinhard Götz, Thomas Freier und Boris Nikitin in diesem speziellen Auswahlfall das Thema etwas mehr in männlicher Hand gelandet. Aber ich glaube, das beschäftigt Autorinnen und Autoren eigentlich gleichermaßen.
Über Sibylle Berg haben wir gerade schon gesprochen. Reinhard Götz haben Sie gerade noch genannt. Ist das Establishment der zeitgenössischen Dramatik zu stark, um auch dem Nachwuchs eine Chance geben zu können?
Ja, das mag jetzt ein bisschen so aussehen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir zum Beispiel mit Evelina Benbinek, einer Autorin, die ein Stück über speziell migrantische Zwickmühlen geschrieben hat, das heißt Tragödienbastard, gibt es also auch eine solche Nachwuchsposition. Wir haben auch ansonsten eigentlich über sehr viele Stücke von jungen, jüngeren AutorInnen gesprochen. Denke da an Theresa Doppler oder Hakan Savaş-Mitschan, an Dominik Busch und Dorian Bruns. Aber es ist halt dann doch irgendwie so ein Vergleich von Einzelfall zu Einzelfall, und da hat es in diesem Jahr wieder etwas mehr etablierte Stimmen vielleicht in die Endauswahl getragen. Man muss aber auch sagen, dass zum Beispiel Reinhard Götz ja sehr, sehr lange nichts mehr geschrieben hat und wir natürlich auch sehr neugierig waren, was daraus geworden ist. Und das ist auch so eine monumentale Untersuchung der Zeit nach dem 11. September, dass wir daran nicht vorbeikamen.
Eva Behrendt, die Sprecherin des Auswahlgremiums der Stücke 2021. Publikum im Saal oder ZuschauerInnen zu Hause auf dem Sofa? Im Moment ist diese Frage eindeutig zu beantworten. Doch ganz hoffnungsfroh gilt es natürlich, auch an Postpandemiezeiten zu denken und zu überlegen, was sich in und an den Bühnen verändern muss. Was die konkreten Spielorte angeht, laufen die Diskussionen etwa in Köln und Frankfurt am Main heiß. Abriss, Neubau, Sanierung, viele Optionen, viele Meinungen, viel Konfliktpotenzial. Gestern Abend ging es bei der Diskussionsrunde »Welche Bühnen für das 21. Jahrhundert?« im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main um die Fragen, wie sich Theateraufführungen mit der Digitalisierung verändern und ob sich daraus Konsequenzen womöglich für das Bauen ergeben. Christian Gampert berichtet.
Das Erstaunlichste an dieser Veranstaltung, vom Schauspieler, von der Schauspielerin, die im Normalfall eine Theateraufführung tragen, war an diesem Abend kein einziges Mal die Rede. Stattdessen sehr viel von der Digitalität, die in Zukunft die Inszenierungen verändern und immer technikabhängiger machen werde. Von der hochmoralischen Generation Greta, die man ebenso massenweise ins Theater locken müsse wie den Rest der digital sozialisierten Jugendlichen. Wieso eigentlich? Haben die Jungen nicht noch ganz andere und viel bessere Spielplätze? Und vom Nebeneinander digitaler und analoger Räume. Über die Bedürfnisse der etwas älteren Generation, die vielleicht nicht ganz so enthusiastisch aufs Digitale blickt, wurde seltsamerweise nie gesprochen. Die haben scheinbar sowieso ein Theaterabo. Man scheute sich auf dem Podium weitgehend zu sagen, dass digital analog, ergo jung und alt, natürlich auch ein Konkurrenzverhältnis ist, vielleicht sogar ein Generationenkonflikt. Und dass Theater und Oper ihre ästhetische Wirkungsmacht aus ihrer Unmittelbarkeit beziehen, die dem Digitalen abgeht. Das wurde zwar des Öfteren dann aber eher scheu, sehr allgemein und defensiv angedeutet. Ina Hartwig, die Frankfurter Kulturdezernentin, plädierte vehement für ein Theater als identitätsstiftenden Ort, der natürlich ins Zentrum einer Stadt gehöre, gerade weil man sich da leibhaftig versammle.
Die Theaterbauten sind Identitätsmarken großer Städte, weltweit, besonders aber natürlich in Europa. Es gehört zur Tradition der europäischen Stadt, dass Bühnen, Gebäude in ihrer Mitte stehen.
Anselm Weber, der Intendant des Frankfurter Schauspiels, sah gerade in der Pandemie das Theater als sozialen Raum bestätigt, der nun fehle. Bernd Löbe, sein Kollege von der Oper, beschwor gar die Wärme, die man während einer Aufführung fühle. Er sah gesellschaftliche Schichten, die sich in der Oper verbinden, wenn das mal stimmt. Die zugeschaltete Nora Schmidt, Intendantin der Grazer Oper, wollte Schwellenängste abbauen und partizipatorisch raus in die Stadt. Der Regisseur Markus Lobbes in Dortmund am Monitor dabei, wo er die Akademie für Theater und Digitalität leitet, sah die Theater schlecht vorbereitet auf den digitalen Wandel, auch vom Know-how her. Viele Theater könnten nicht schnell genug reagieren, obwohl da zum Teil 1000 Mitarbeiter auf dem Lohnzettel stünden. Es wurden also ziemlich viele sehr allgemeine Wahrheiten ausgetauscht. Es war dann Ina Hartwig, die auf den Spuren von Habermas auf einen grundsätzlichen Strukturwandel der Öffentlichkeit durch die Digitalität hinwies und davor warnte, die derzeitigen Ersatzhandlungen in der Pandemie mit dem Ziel eines künftigen Theaters zu verwechseln. Wenn alle Theater jetzt Filmchen ins Netz stellten, sagte auch Schauspielintendant Anselm Weber, sei das eher eine Notlösung und ästhetisch nicht auf dem Niveau einer durchgearbeiteten Premiere. Er wünschte sich für die Zukunft neben dem großen Haus auch eine Experimentalbühne, die wie ein Studio mit Publikum benutzt werden könne. Ergo, die Gebäude bleiben ähnlich, das Innenleben ändert sich. Ökologisch müsse ein neues Theater natürlich sein, meinte Weber, während das jetzige Schauspiel eher den Willy-Brandt-Platz heize. Die neuen Gebäude mögen auch tagsüber zur Stadt hin offen sein, assistierte sein Kollege Bernd Löbe von der Oper. Er meinte damit Theatercafés und Kommunikationsräume, Führungen und Probenbesuche, obgleich die Künstler doch meist lieber nicht abgelenkt würden. Ambivalente Sache, meinte auch Markus Lobbes.
Betriebliche Abläufe gerade im Theater sind hochsensibel und man läuft ja auch nicht in den Operationssaal bei einer Herz-OP rein und schaut mal kurz über die Schulter, nur wenn man wissen will, wie das da funktioniert.
Zwei Einlassungen bleiben im Gedächtnis. Die Feststellung von Bernd Löbe, die Oper sei ein Ort, an dem man 4 Stunden das Handy nicht benutzt. Und der Stoßseufzer von Markus Lobbes, er wünsche Frankfurt ein Bauprojekt, das nicht 15 Jahre bis zur Fertigstellung brauche, wie das in Köln. Da schließen wir uns gerne an.
Tja, so machen wir es. Christian Gampert über eine Veranstaltung zur Zukunft der Bühnen. In den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig geht es heute zunächst um einen Streit hinter den Kulissen der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung.
Ja, und es streiten sich der renommierte Regisseur Ersan Montag und die Direktorin Gundula Bavendan. Davon berichten sowohl die Süddeutsche Zeitung als auch die Welt. Anlass des Ärgers: Montag sollte zur Eröffnung des Hauses eine Performance inszenieren, aus der wurde dann pandemiebedingt ein Film. Doch offensichtlich konnte man sich nicht über die Machart einigen. Die Direktorin Bavendam wollte, so die Süddeutsche Zeitung, einen Imagefilm und war nicht damit einverstanden, dass Ersan Montag den anhaltenden Rechtsradikalismus in der Gesellschaft unter anderem mit Zitaten von Bernd Höcke aufarbeiten wollte. Nun ist die Zusammenarbeit beendet, Rechnungen müssen bezahlt werden und die zuständige übergeordnete Behörde, das Bundeskulturministerium, räumt ein, dass die Angelegenheit unglücklich gelaufen sei. Derzeit sprechen wohl nur noch die Anwälte miteinander. Bleibt neben vielen Fragen auch die, welche Künstlerinnen und Künstler in Zukunft noch Lust haben, für die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung zu arbeiten. Aber es gibt auch gute Nachrichten. So will die Bundesregierung nun kurzzeitig Beschäftigten in der Kulturbranche Geld zur Verfügung stellen. Dazu zählen auch Schauspieler und Schauspielerinnen. Sie alle sollen nun für den Zeitraum von Januar bis Juni bis zu 7.500 Euro beantragen können. Denn bislang sind all jene Darstellerinnen und Darsteller durch die Raster der Corona-Hilfen gefallen, die nicht fest angestellt sind, also an Theatern nur Gastspiele geben oder hin und wieder in einem Film auftreten. Ein noch größeres Präsent machte Klaas Oldenburg dem Kölner Museum Ludwig. Er ist neben Andy Warhol einer der bekanntesten Pop-Art-Künstler. Der 92-jährige Oldenburg hat dem Museum Ludwig die Fortsetzung seines bekannten Maus-Museums geschenkt. Ein Museum, das die Form der Disney-Figur hat und einst für die Documenta 5 von Oldenburg konzipiert wurde. Das Werkensemble Maus Museum Continued, also fortgesetzt, wird dann hoffentlich bald, wie auch die Warhol-Ausstellung in Köln, zu sehen sein. Und noch eins: Donald Trump ist aus der Schauspielergewerkschaft ausgetreten und die sagte dazu nur schlicht Dankeschön. Und das waren sie, die Kulturmeldung für heute.
Ja, und ich sage Dankeschön an Susanne Lurweg. Nord Stream 2 und der Fall Nawalny, Anlässe gab es genug für einen Besuch von EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Moskau. Details dazu erfahren Sie gleich in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Soweit Kultur heute an diesem Freitag mit Marja Elmenreich am Mikrofon.